Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ja, und mit Ihnen. Schön, dass Sie noch wach sind. Wir fassen den Tag in der Kultur zusammen, waren im Theater. Das alles wie immer, wird mal wieder der Kapitalismus kritisiert und das Patriarchat, aber durch die Linse der Mutterschaft.
Frauen werden in diesem System an ihre reproduktive Funktion gefesselt. Aber warum braucht das Patriarchat den Kult der glücklichen Mutter? Weil ohne die kostenlose Arbeit vieler Frauen, die sich um die Kinder kümmern, den Haushalt führen und die Pflege von älteren Menschen übernehmen, der Kapitalismus zusammenbrechen würde. Ach, der Kapitalismus braucht das Patriarchat.
Barbara Behrens war auf der Uraufführung von Motherfucking Hood am Berliner Ensemble und kommt gleich hier ins Studio. Und wir sprechen über die Biennale in Venedig. Die beginnt zwar erst im April, aber jetzt ist schon bekannt, wer dort ausstellen wird. Kuratorin oder Kurator, einer der bedeutendsten Ausstellungen von zeitgenössischer Kunst zu sein, das ist im Moment ein Job, der verlangt mehr denn je Kunstkenntnis, auch jenseits des westlichen Kanons. Aber er verlangt auch politisches Taktieren mit nicht immer wohlgesonnenen, nach rechts tendierenden Regierungen. Und er verlangt diplomatisches Geschick, um alle, die nach Raum, Sichtbarkeit und gehört werden, rufen, auch gerecht zu werden. Ehrlich, ich beneide Adriano Pedrosa gar nicht. Er ist der aktuelle Kurator der 60. Biennale in Venedig, neben der Documenta eine der wichtigsten weltweiten Ausstellungen von Kunst. Jetzt wurde die Liste mit den Künstlerinnen und Künstlern veröffentlicht, die auf der Biennale ausstellen werden. Und darüber spreche ich mit dem Kunstkritiker Carsten Probst. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Der aktuelle Kurator, der Brasilianer Adriano Pedrosa, ist der erste südamerikanische und nach eigenen Aussagen auch der erste offen homosexuelle Kurator der Biennale. Und er hat der Hauptausstellung den Titel Fremde überall gegeben. Für welche Art von Kunst steht denn die KünstlerInnenliste auf dieser Biennale?
Also in seinem Statement sagt er ganz klar, indigene KünstlerInnen werden das Gesicht dieser Biennale sein. Also beim großen Biennale-Pavillon, dem einen Spielort der Hauptausstellung, die er kuratieren wird, soll das brasilianische Marco-KünstlerInnen-Kollektiv die gesamte Fassade mit einer monumentalen Wandmalerei bedecken. Und im Arsenale, dem zweiten Spielort, soll es gleich im ersten Raum eine großräumige Installation des Madaho-Kollektivs aus Neuseeland geben. Also ein großer Bereich soll dann auch queeren Künstlern oder KünstlerInnen gewidmet sein, unter anderem aus Ländern wie Pakistan, Südafrika, den Philippinen oder China. Also hier kann man schon mal davon ausgehen, dass es sich wohl eher um KünstlerInnen im erzwungenen Exil handeln dürfte. Auch Outsider-Künstlerinnen, also Frauen, die Outsider-Positionen einnehmen, sollen eine wichtige Rolle spielen. Und neben dem zeitgenössischen Teil will Pedrosa auch einen historischen Teil in die Ausstellung integrieren. Das heißt, in diesem Fall arbeiten seit Beginn des 20. Jahrhunderts von KünstlerInnen aus Lateinamerika, Afrika, dem Mittleren Osten und Asien. Das entspricht in etwa dem, was ich bisher von Pedrosa gesehen habe in Ausstellungen, die er in Brasilien kuratiert hat. Kann man vielleicht so zusammenfassen, er interessiert sich für eine andere, eine betont nicht eurozentrische Kunstgeschichte und die ist auch unausweichlich immer mit einer Mischung aus Adaption einerseits und Widerstand andererseits gegenüber dem kolonial geprägten Einfluss Europas geprägt.
Klingt nicht so, als ob die aktuelle Weltlage sich irgendwie in der Hauptausstellung oder in den anderen spiegeln würde.
Pedrosa selbst sieht in jedem Fall einen Bezug zur aktuellen Weltlage, aber das bleibt für mich auch etwas formelhaft. Er verweist auf diesen Titel Foreigners Everywhere, also Fremde überall. Das bezieht er direkt auf eine Arbeit des Künstlerkollektivs Claire Fontaine, die seit dem Jahr 2007 so einen Neon-Schriftzug an verschiedenen Orten installiert hatten, um eben darauf hinzudeuten, dass es immer schon so ein bisschen was Zwiespältiges hat, sich einfach nur irgendwo heimisch oder einfach nur irgendwo fremd zu fühlen. Und Pedrosa will diesen Titel ausdrücklich auf die vielfältigen Krisen in aller Welt bezogen wissen, also die mit Migration zu tun haben. Ich glaube, wir werden sehr viele Werke auf der Biennale sehen, die mit dem ja, sage ich, mitteleuropäischen Blick erstmal überhaupt nicht besonders politisch oder besonders aktuell wirken. Zum Beispiel soll es wohl auch einen Fokus auf textilen Arbeiten indigener KünstlerInnen geben oder auf die italienische Diaspora in Lateinamerika. Da erschließt sich sicherlich erst auf den zweiten Blick, dass das alles Themen von großer lokaler Sprengkraft waren, in denen sich dann auch irgendwie die heutige Weltlage spiegelt.
Das erinnert so ein bisschen an die Documenta, die auch einen ähnlichen Fokus hatte in ihrer letzten Ausgabe, also KünstlerInnen-Kollektive des globalen Südens. Erwarten Sie, dass es wieder so eine Schieflage gibt, dass eben keine KünstlerInnen zum Beispiel aus Israel eingeladen waren und dass möglicherweise Boykottbewegungen nahestehende KünstlerInnen dann dort sind?
Also nach der Documenta insbesondere hatten wir auch diese Diskussion über Biennalen und Documentas und die sogenannten Schieflagen, dass dort auch keine israelischen KünstlerInnen eingeladen sind. Das ist ja schon eine ältere Entwicklung, wenn man dem Soziologen Oliver Machert glauben möchte, der das untersucht hat. Ich bin mir persönlich nicht sicher, wie Pedrosa zu diesem Thema steht, ob man bei ihm jetzt wirklich von so einem gezielten Boykott Israels sprechen kann, wenn er keine KünstlerInnen aus Israel dezidiert einlädt. Sein Fokus liegt wirklich seit Jahrzehnten auf Lateinamerika, Afrika und Asien. Insofern bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob man da von einer Schieflage sprechen sollte, wenn der globale Süden jetzt im Vordergrund steht. Man kann andererseits sagen, in Italien bzw. auch in Venedig gibt es vielleicht auch einen etwas anderen Blick auf diese Zusammensetzung, auf diese Thematik. Ich glaube, dass dort auch von vornherein ganz klar ist, dass man dieses Ereignis Biennale nicht durch irgendwelche zu stark politisch aufgeladenen Positionen beschädigen möchte.
Und dann kommen wir auch nochmal auf die Documenta zurück. Da gab es ja heute auch Neuigkeiten. Also es gibt jetzt konkrete Vorschläge zur Organisationsentwicklung der Documenta GmbH. Und genauer geht es da um Maßnahmen, um eben anti-israelische Positionen zu verhindern unter den eingeladenen KünstlerInnen. Was sind das für Maßnahmen? Was sind das für Vorschläge?
Ja, vielleicht nochmal zum Kontext dieser Maßnahmen. Nach den Antisemitismusvorwürfen gegen die letzte Documenta gab es ja Forderungen, der Bund sollte zum Beispiel die Documenta übernehmen oder jedenfalls nicht mehr die kleine Stadt Kassel oder das Land Hessen als Gesellschafter oder am besten gleich ganz abschaffen. Das waren ja auch manche Kommentare. Inzwischen gibt es eben Expertenempfehlungen über diese künftige Struktur, dass die Verantwortung für die Documenta in Kassel und in Hessen bleiben kann. Der Bund soll jetzt mit im Aufsichtsrat sitzen und da ein bisschen aktiver werden. Aber es kann, so die Meinung der Experten, auch nicht darum gehen, jetzt die Kunstfreiheit auf Teufel komm raus einzuschränken. Und jetzt haben Management-Experten noch einmal diese konkreten Empfehlungen durchgesehen und auch selbst Empfehlungen hinzugefügt für die Umsetzung. Und ein Ergebnis, das ich jetzt herausheben würde, ist zum Beispiel, dass diese umstrittene Findungskommission der Documenta, die jetzt ja gerade zurückgetreten ist, in neuer Besetzung doch erhalten bleiben soll. Aber sie soll, genau wie die künstlerische Leitung künftig auch, einen sogenannten Code of Conduct unterschreiben. Also wonach diskriminierende Darstellungen ausgeschlossen werden sollen.
Das also Selbstverpflichtungserklärung eigentlich, ne, der KünstlerInnen.
Eine Selbstverpflichtung und das klingt für manche jetzt schon wieder, wie ich höre, so ein bisschen nach Berlin-Klausel, aber die Formulierung für die Documenta ist sehr viel weiter gefasst, betrifft nicht irgendwelche Antisemitismus-Definitionen, mit denen jetzt pauschal jede Israel-Kritik abgebügelt werden soll, sondern wirklich eine Vorsorge gegen Diskriminierung in jeder Form.
Wäre das auch was für die Biennale in Venedig?
Ja, warum nicht? Also die Biennale hatte dieses Problem meines Wissens bislang noch nicht so wirklich, aber wenn sich so ein Code of Conduct gegen Diskriminierung, der nicht zu eng gefasst ist, gut anwenden lässt, zum Beispiel jetzt bei der kommenden Documenta, dann könnte das für viele Ausstellungshäuser und auch große Veranstaltungen im Kunstbereich und in anderen Bereichen schon ein Modell werden.
Andere wiederum sagen, wenn man einmal so ein Mittel ins Feld geführt hat, dann kann der Nächste mit seiner Kunstdefinition kommen und die auch wieder enger definieren, zum Beispiel auf eine italienische oder deutsche Leitkultur.
Ja, das ist in der Tat immer die Gefahr bei diesen ganzen Dingen. Wie definiert man jetzt diskriminierend? Also das kann natürlich extrem eng und engherzig ausgelegt werden. Deswegen glaube ich auch nicht, dass so ein Code of Conduct wie so ein Gesetz funktionieren soll, sondern man muss einfach nur eine Erinnerungsfunktion sozusagen einbauen, dass man vermeiden möchte, dass es sozusagen auf einer Veranstaltung zu solchen Sachen kommt wie offenen Zeichen von Antisemitismus beispielsweise oder gegen Homosexuelle gerichtete Invektiven und dergleichen mehr.
Vielen Dank, Carsten Probst.
Gerne.
Was für eine schmerzhafte Erkenntnis, was für ein bitteres Gefühl, wenn man feststellt, dass das eigene Leben nicht so verlaufen ist, wie man es wollte. Für manche Frauen liegt das auch daran, dass sie Mütter geworden sind. Muss man fein unterscheiden. Sie hassen nicht ihre Kinder, sondern das, was Muttersein für sie bedeutet. Nicht so viel arbeiten zu können, weniger zu verdienen, sich mehr um Haushalt und Nachwuchs zu kümmern als der Partner. Öffentlich gesprochen wird darüber erst so richtig, nachdem die israelische Soziologin Orna Donat 2015 eine Studie mit dem Titel Regretting Motherhood veröffentlicht hat und in der Frauen genau über dieses Bereuen, Mutter geworden zu sein, sprechen. Was für ein persönliches Drama und damit natürlich Stoff für die Bühne. Motherfucking Hood heißt das Stück, das am Berliner Ensemble heute uraufgeführt wurde. Ein Projekt der luxemburgischen Schauspielerin Claude Demo und Jorinde Dröse. Und Barbara Behrendt war da. Und? Ist das eigentlich für Theater ein neues Thema?
Na, das Theater ist ja in einer Phase, in der es gesellschaftliche Diskussionen relativ schnell aufgreift momentan. Seit den letzten ein, zwei Jahren sieht man doch einige Inszenierungen über Mutterschaft. Also am Gorki-Theater in Berlin gab es einen Abend, der sich mit queerer Elternschaft und mit Reproduktionsmedizin auseinandersetzt. Am Hans-Otto-Theater in Potsdam habe ich gerade eine Inszenierung gesehen, für die 40 Interviews mit Müttern geführt worden sind. Am Berliner Ensemble ist es jetzt nochmal eine andere Herangehensweise. Das ist eben ein Projekt von Claude Demo. Das hat sie initiiert, nachdem sie Mutter geworden ist, und hat dann die Regisseurin Jorinde Dröse für das Projekt gewonnen. Und dann haben sie Expertinnen eingeladen, zum Beispiel die Soziologin Jutta Almendinger, und ein Stück entwickelt mit Texten dann von Feministinnen wie Antonia Baum, Emilia Roark und Mareike Fallwicke.
Also Claude Demo hat das initiiert, schreibt auf der Website des BE in einem Essay, dass sie selbst nach der Geburt ihres Kindes sich geschämt habe, unglücklich zu sein, aber sie habe eben auch an anderen Müttern gesehen, dass die straucheln, dass sie erschöpft sind, überfordert sind und dass sie jetzt selbst eigentlich solche Ungerechtigkeiten nicht mehr hinnehmen möchte. Wie persönlich ist denn dieser Theaterabend und wie quasi allgemeinpolitisch?
Also was das Herzblut angeht, ist das ein sehr persönlicher Abend. Also Claude Demo steht ja wirklich voller Furor auf der Bühne, hat ein ungeheuer großes Anliegen, das ist in jedem Moment zu spüren. Aber ob sie da jetzt wirklich von sich erzählt oder ob das alles fiktive Figuren sind, in die sie da in dieser Szenencollage schlüpft, das bleibt doch in der Schwebe. Zu Anfang steht sie als Mutter auf der Bühne, wie man sie so vom Spielplatz kennt, Jacke mit Sand verdreckt und Pulli mit Kinderkotze. Jetzt muss sie noch schnell eine Nachricht an das kranke Kind abschicken, und dann schneller Kostümwechsel, schwangeren Bauch unterm Glitzerkleid moderiert sie eine Game Show, wo es unter anderem um den Life Earning Gap geht.
Nächste Frage. Wie hoch ist gerade der Life Earning Gap für eine Mutter in Deutschland? A. 62%. B. 49% oder 10? 80%. Antwort A ist richtig. 62%. Mal ganz kurz. Eine Mutter in Deutschland verdient im Schnitt 1 Million Euro weniger in ihrem Leben als ein Vater. Super. Nächste Frage.
Ja, das ist schon echt schockierend, und so geht's auch weiter. Was ist der Gender Care Gap, die Differenz zwischen den Kosten, zwischen der kostenlosen Sorgearbeit, die Frauen und Männer verrichten? Wie hoch ist der in Deutschland? 52%. Wie viele Stunden, fand ich auch interessant, verbringt eine Frau mit dem Stillen ihres Babys? 1800. Und das sind 161 Stunden mehr als ein Vollzeitjob. Das ist witzig, aber es ist auch wirklich knallhart. Dann wieder Stimmungswechsel. Jetzt werden dann größere historische Linien gezogen. Warum spricht man zum Beispiel nicht über die Erfahrung, wenn ein Baby gestorben ist? Das Baby einer guten Mutter stirbt nicht. Stammt aus dem Nationalsozialismus, wo eben nur die arische, gesunde Mutter Kinder gebären durfte. Die gute, glückliche Mutter ist eben einfach eine Erfindung des Patriarchats. Der Abend hat also eine ganz klare politische Agenda, dieses System, in der Frauen das komplette Care-System kostenlos schützen und stützen und trotzdem nicht ernst genommen werden, das soll und muss untergehen.
Wie hat Jorinde Dröse denn dieses Solo, was es ja ist, inszeniert? Außer mit dem beliebten gegenwärtigen Stilmittel der Spieleshow?
Ja, was den Abend so spannend macht, ist, dass er eben über diese Zahlen und über den politischen Essay und über die Gameshow auch hinausgeht, aber trotzdem dann auch sehr konkret bleibt. Also es gibt die hochemotionale Szene, in der Claude de Demo die Geschichte einer Frau bei der Geburt ihres Kindes erzählt. Dieser Frau wird einfach nicht geglaubt im Krankenhaus. Sie wird überhaupt nicht ernst genommen. Ihr wird eigentlich Gewalt angetan. Das Publikum ist da mucksmäuschenstill und dann folgen eben die Zahlen. 40-50% der Frauen erleben physische oder psychische Gewalt bei der Geburt ihres Kindes. Und das ist eben das Interessante, der Wechsel von hoher Emotion, politischen Forderungen, klaren Fakten und nicht zu unterschätzen, guter Unterhaltung. Alles auf leerer Bühne, es gibt nur einen roten Teppich und dann auch mal so einen guten Einspieler, Videoeinspieler mit Jutta Almendinger, die dann auch Klartext redet, bis Claude Demo dann am Ende mit Superwoman-Kostüm und Megafon die Revolution fordert.
Revolution und Theater für Mütter und für wen noch?
Zuallererst schon für Mütter. Also sie hat den Abend allen Müttern gewidmet, die es nicht schaffen, unter der Ungerechtigkeit dieses Systems klarzukommen. Für die singt sie auch einen Song und sie spricht auch uns konkret an, dass das System eben nur aufrechterhalten wird, weil Frauen sich nicht zusammenschließen, sich auch noch gegenseitig fertig machen. Das fand ich eigentlich auch schön, dass es keine Inszenierung ist, die jetzt Männer per se zum Feind abstempelt, sondern das System. Also es ist jetzt kein Abend, der das Theater neu erfindet, aber es ist doch einer, der so die Trümpfe des Theaters gut nutzt. Also Empathie, leidenschaftliches Schauspiel, auch Figuren und Geschichten, die erzählt werden, aber eben auch dieses große politische Anliegen, das hat schon mitgerissen.
Und Information, vielen Dank, Barbara Behrendt, über die Uraufführung von Motherfucking Hood am Berliner Ensemble. Und wie Mutterschaft instrumentalisiert wird, das hat sich auch in Polen unter der PiS-Regierung gezeigt. Sie hat ein sehr restriktives Abtreibungsverbot durchgesetzt, gegen das es ja auch große Proteste gegeben hat. Seit Mitte Dezember hat Polen einen neuen Ministerpräsidenten, den liberalen proeuropäischen Donald Tusk. Und der hat sich für die Demokratisierung des Landes erstmal die öffentlich-rechtlichen Medien vorgenommen. Die hatten ja jahrelang als Sprachrohr der rechtsnationalistischen Regierung vor Tusk gegolten. Internationale Organisation hat noch immer wieder die einseitige Berichterstattung kritisiert. Über die paradoxe Situation, dass Donald Tusk, um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wiederherzustellen, auf diese Institution erstmal politischen Einfluss nehmen muss, jetzt mehr von Peter Sawicki.
Wer in Polen um 19.30 Uhr den Fernsehsender TVP1 einschaltet, bekommt im Vergleich zu früher nun ein Kontrastprogramm zu sehen. Im Vorspann der Hauptnachrichten sind in unaufgeregten Sequenzen Gesichter von Menschen verschiedenen Alters zu sehen. Ein Mann hat dabei Tattoos der Fahnen Polens und der EU auf seinen Wangen. Auch vom Inhalt her ist vieles anders. So wurde etwa zuletzt über einen aktuellen Streit um die Personalpolitik von Justizminister Adam Bodnar berichtet. Auch die PiS-Opposition kam dabei zu Wort. Während der Regierungszeit der Nationalkonservativen waren ausgewogene Berichte im öffentlichen Fernsehen TVP undenkbar. Stattdessen wurde die Arbeit von PiS in höchsten Tönen gelobt. Politische Gegner wurden diffamiert. Dies sei der Hauptanlass gewesen, um die öffentlichen Medien grundlegend zu reformieren, wie Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz kürzlich im Sejm, dem polnischen Parlament, erklärte und dabei zwei im Zuge der Debatte prominente Personen erwähnte. Der Kern dieses Streits hängt mit zwei Namen zusammen, Paweł Adamowicz und Mikołaj Felix. Das ist ein Streit um elementarste Dinge, Leben und Tod. Denn die damals sogenannten öffentlichen Medien sind für ihre Tragödien mitverantwortlich. Adamowicz war Bürgermeister von Danzig und ein scharfer PiS-Kritiker. 2019 erstach ihn ein Mann bei einer Benefizveranstaltung. Felix, Sohn einer damaligen Oppositionspolitikerin, nahm sich vor einem Jahr das Leben. Viele Experten sagen, dass Hasskampagnen in den damals von PiS kontrollierten öffentlichen Medien dazu beigetragen hätten. Die neue Regierung von Donald Tusk krempelt die Medien entschlossen um. Zunächst entließ Kulturminister Sienkiewicz die alte PiS-nahe Führungsriege von TVP sowie des öffentlichen Rundfunks und der Nachrichtenagentur PAP, als Präsident Andrzej Duda, der aus dem PiS-Lager stammt, dann Subventionen für die öffentlichen Medien blockierte, stellte sich Sienkiewicz unter eine Art Zwangsverwaltung. Das soll eine fortwährende Umstrukturierung ermöglichen, denn formal sind die öffentlichen Medien Staatsfirmen. Inhaltlichen Einfluss übe sie nicht aus, betont die neue Regierung. Verbissen haben Peace nahe frühere Mitarbeiter der öffentlichen Medien versucht, diese Schritte zu blockieren. Viele besetzten Redaktionsräume und sabotierten die Arbeit der neuen Teams, darunter Ex-TVP-Moderator Michał Adamczyk, der allerdings vor kurzem aufgab und dann erklärte: Ich verlasse hiermit nach 3 Wochen das TVP-Gebäude. Doch der Kampf geht weiter. Der Kampf gegen Rechtlosigkeit und für Arbeitnehmerrechte. Das ist ein schwieriger Moment. Heute herrscht für die Meinungsfreiheit die Finsternis. Aber eines Tages scheint wieder die Sonne. Narrative, dass die neue Regierung die Medienfreiheit in Polen untergrabe, werden unaufhörlich von PiS-nahen Kreisen gestreut. Laut Umfragen begrüßen aber die meisten Menschen in Polen die Reform. Auch viele Journalisten unterstützen den Kurs. Was sich etwa darin zeigt, dass eine bekannte Moderatorin des privaten Senders TVN24 zu TVP gewechselt ist. Inhaltlich überzeugt das neue Programm aber noch nicht alle. Die linksgerichtete Publizistin Kaja Puter kritisierte zum Beispiel Berichte über ein von der früheren PiS-Regierung forciertes Flughafenprojekt, das die neue Regierung ablehnt. Das Thema wurde in den Hauptnachrichten und in einer Diskussionsrunde aufgegriffen. Nur einer von 5 Experten stellten die Pro-Argumente vor. Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Andere Beobachter, wie der Soziologe Jakub Wignański, meinen aber, dass die neuen öffentlichen Medien vorerst über gesellschaftlichen Vertrauensvorschuss verfügten. Wichtig sei jetzt, wie er im Radiosender Talk FM betonte, etwa die Besitz- und Aufsichtsverhältnisse zu verändern. Und er forderte, möglichst viele Akteure in die Debatte um die Neuausrichtung einzubeziehen. Viele meiner Bekannten aus der Zivilgesellschaft betonen, wie schwer sie gearbeitet haben, um zum Wahlsieg der Opposition einen Beitrag zu leisten. Es geht ihnen jetzt nicht um persönliche Belohnungen, aber um Partizipation. Rechtlich gesehen steht hinter der Reform aber noch ein gewisses Fragezeichen. Erste juristische Einwände hat es bereits gegeben, die aber bisher nicht rechtskräftig sind. Ein Erfolg der Medienreform wäre nicht zuletzt für Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz politisch wichtig. Unterdessen setzt er an weiteren Feldern seines Ressorts Akzente. So hat er die Finanzierung eines erzkatholischen PiS-nahen Museums in Toruń deutlich gekürzt. Zu einem Hauptanliegen hat er den seit Jahren diskutierten Wiederaufbau des Sächsischen Palais in Warschau erklärt. Das Barockschloss wurde 1944 von der Wehrmacht zerstört. Schon die frühere PiS-Regierung wollte es auf dem Piłsudski-Platz im Zentrum Warschaus wiedererrichten. Minister Sienkiewicz sagte nun in einem Radiointerview: Dort befindet sich die letzte verbliebene Sache, die die Menschen in Polen vereint. Das Grab des unbekannten Soldaten, der Altar des Vaterlandes. Es kann nicht sein, dass dieser Ort nur von einem Hotel und einem Business Center umgeben ist. Das ist die letzte große Nachkriegswunde Warschaus. Sienkiewicz gehe es darum, wie das Magazin Newsweek Polska schreibt, der politischen Konkurrenz von PiS das Monopol auf Patriotismus zu entreißen. Auch dies dürfte keine einfache Aufgabe werden.
Peter Sawicki über die Schwierigkeiten bei Polens Neustart unter Donald Tusk.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Neugebauer.
Die Berlinale hat den deutschen Regisseur Christian Petzold in die internationale Jury berufen. Das teilte das Filmfestival heute mit. Petzold war 2023 bei der Berlinale für das Drama Roter Himmel mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet worden. Für Barbara erhielt der 63-Jährige zudem im Jahr 2012 einen silbernen Bären. Die international besetzte Jury entscheidet, wer den goldenen Bären und die silbernen Bären bei der Berlinale bekommt, die am 15. Februar startet. Die Preisträger werden am 24. Februar gekürt. Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste hat Playback Radio, was ist eigentlich eine schwarze Stimme, zum Hörspiel des Jahres 2023 gekürt. Das Hörspiel unter der Regie von Joanna Tischkau und Jan Gemlich geht unter anderem der Frage nach, wie die Stimmen schwarzer Hollywood-Stars für das deutsche Kino synchronisiert werden und welche Stereotypenvorstellungen damit verknüpft sind. Das Hörspiel fungiere als neuer Debattenanfang, intensives Hörerlebnis und Audiomeisterwerk, heißt es in der Begründung der Jury. Die Klassikstiftung Weimar hat heute die neu erworbene Korrespondenz zwischen Friedrich Schiller und dem Dresdner Juristen und Schriftsteller Christian Gottfried Körner vorgestellt. Die 12 Schriftstücke seien Teil eines im 19. Jahrhundert in alle Welt verstreuten Briefwechsels zwischen den befreundeten Männern, sagte Christian Hein vom Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar. Die Briefe stammten aus dem Zeitraum 1787 bis 1797. Laut Mitteilung sei der Kauf ein Glücksfall für die Stiftung, denn bei den Briefen handle es sich um herausragende Originalzeugnisse der klassischen Literatur. Die Schweiz hat zwei aus verschiedenen Regionen Griechenlands entwendete und aus der Antike stammende Gegenstände an Athen zurückgegeben. Wie das Kulturministerium in Athen mitteilte, handle es sich um ein Fragment einer Steinschrift, auf dem Eigennamen zu lesen seien, und ein weiteres Fragment aus einer Marmorkolonnade. Das Steinfragment aus dem 3. Jahrhundert vor Christus komme allen Anzeichen nach von der Insel Kos. Das zweite Fragment stamme aus der Stadt Korinth und aus der römischen Zeit zwischen dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Die wertvollen Gegenstände hatten Bürger der Schweiz an den archäologischen Dienst des Kantons Graubünden abgegeben, der ihre Echtheit und Herkunft dokumentieren konnte, woraufhin die Rückgabe erfolgte. Zwischen Griechenland und der Schweiz besteht seit 2011 ein Abkommen über die Rückführung von Kulturgütern, teilte das Kulturministerium in Athen weiter mit.
Er sieht nicht aus, als ob er sich gerne hat fotografieren lassen. Schmales Gesicht, hinter den runden Brillengläsern ein Silberblick, der gleichzeitig kritisch ist. Die Lippen liegen auf einer Art aufeinander, dass man die klugen und wahrscheinlich scharfen Worte ahnt, die er gerade gesagt hat oder demnächst sagen wird. Willi Kurt, Kunsthistoriker und 1937 der Kurator des Berliner Kupferstichskabinetts. Das war er, und sein Mut und die Zivilcourage werden jetzt mit der Ausstellung Die gerettete Moderne, Meisterwerke von Kirchner bis Picasso im Berliner Kupferstichkabinett ab morgen geehrt. Denn Kurt hat über 100 Arbeiten dieser Künstler vor den Nationalsozialisten gerettet. Und darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kurator Andreas Schalhorn gesprochen. Hallo Herr Schalhorn, danke, dass Sie Zeit haben.
Hallo, gerne.
Welche Werke wollten denn die Nationalsozialisten in erster Linie erstmal überhaupt loswerden?
Der Punkt war, 1937 im Sommer ging es darum, im Rahmen der Aktion Entartete Kunst großkampagnenmäßig in ganz Deutschland aus allen Museen die verfemte Moderne, das heißt die Werke der Expressionisten, der Kubisten und so weiter, zu entfernen und dann im Idealfall ins Ausland zu verkaufen, auf keinen Fall ins Inland. Das war ja letztendlich böses Teufelszeug, die Moderne.
Aber wie haben die denn diese Moderne definiert? Und was hat ihnen daran nicht zugesagt? Was war die Begründung?
Tatsächlich ging es natürlich um das Menschenbild. Es ging darum, dass man natürlich auch da in dieser modernen Kunst, denken wir an die Brücke, an den Expressionismus, an Ernst Ludwig Kirchner, an den Einfluss auch afrikanischer Kultur und Artefakte. Es ging um ein Menschenbild, was einer heilen nordischen idealen Welt nicht entsprach. Das zerklüftete, das zersplitterte, auch die Kritik an der Gesellschaft, wie wir sie bei Max Beckmann finden. Also alles, was letztendlich einer reinen idealen Welt, einer Herrenrasse vielleicht noch irgendwie entsprach, wurde dort eben dann ausgemerzt. Es wurde sehr schnell stigmatisiert als jüdisch, als kapitalistisch oder als imperialistisch oder als kommunistisch. Also es gab verschiedene Dinge, die immer dann mit dem Ausland oder mit dem Judentum oder mit Degeneration, mit Geisteskrankheit verknüpft wurden. Dafür gab es eben dann als warnendes Beispiel diese berühmte, sehr erfolgreiche Ausstellung Entartete Kunst im Sommer 37 in München, in der Nähe des Hauses der Kunst, in den Hofgartenarkaden. Also große Ausstellung, die ein großer Besuchererfolg war.
Und wie haben die Nationalsozialisten das organisiert? Also quasi diese ganze Kunst loszuwerden und im Grunde, Sie sagen es ja, zu Geld zu machen. Sind die selbst in die Museen und Galerien gegangen und haben alles bewertet? Oder haben sie Kataloge durchgeblättert? Wie war das logistisch?
Das war tatsächlich eine konzertierte Aktion, in der verschiedene in ganz Deutschland eingesetzte Kommissionen in die Museen kamen. Und vielfach wussten die Mitarbeiter der Kommissionen schon oder wussten von den Direktoren der betroffenen Häuser, dass es Moderne gibt, was es gibt. Und dann wurde eben vorgelegt und dann entsprechend abgezogen. Aber es war in jedem Museum anders. Und in jedem Museum, würde ich sagen, war auch der Fokus manchmal etwas anders. Dennoch ist es halt so, dass in vielen Sammlungen Werke verloren gingen, sagen wir von Beckmann und anderen, die in Berlin Gott sei Dank durch diese Tausch- und Verschleierungsaktion von Willi Kurth gerettet wurden.
Diese Kupferstiche, diese Drucke, ich meine, das sind ja Menschen, die auch bekannt geworden sind für ihre Gemälde, zum Beispiel Beckmann, Kirchner. Was zeigen die in dieser Sammlung für eine Facette der KünstlerInnen?
Also eigentlich, man darf nicht vergessen, dazu muss man eigentlich nochmal wirklich verdeutlichen, dass für diese Künstler, gerade für Erzbischof Kirchner, die Druckgrafik gleichwertig zur Malerei stand. Und manchmal waren sie sogar noch radikaler und konnten da Dinge ausprobieren, die in der Malerei weitergeführt wurden und umgekehrt. Inhaltlich kann man sagen, es ist wirklich von der Brisanz, von der Spannung her auf gleichem Niveau wie die Malerei dieser Künstler. Oder auch wenn man an die ätzenden Radierungen, also politisch ätzenden eines George Grosz oder eines Otto Dix denkt. Mhm. Das ist genau die gleiche Schärfe, vielleicht sogar noch radikaler in dieser Einfachheit als die Malerei.
Auch in einem kleineren Format, ne?
Absolut, genau. Also das wird heute leider unterschätzt. Also die Bedeutung der Druckgrafik, also der kennt ja auch kaum einer mehr, so Holzschnitt von der Schule vielleicht nur, aber Lithografie und Radierung, die war damals eine ganz andere als heute. Heute machen das Künstler schon auch noch Baselitz und so, der ist da ganz gut. Aber damals gab es auch den Sammlerkreis, es gab dafür den Handel, es gab ein ganz anderes Bewusstsein für die Qualitäten von Druckgrafik, auch bei den Künstlern.
Jetzt kommen wir nämlich zu Willi Kurth. Der hatte ja wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Der musste dann ja in der Eile auch Entscheidungen treffen, welche Werke er rettet und welche nicht.
Das ist ganz richtig, wie so ein kleines Hütchenspiel des Wahnsinns, zumal das ganze Jahr heimlich vor sich gehen musste, denn sein Chef, also der Willi Kurth war eben, sagen wir mal, Kustos, Kurator für die Moderne, sein Chef, der Direktor des Kupferstichkabinetts, hingegen sympathisierte mit den Nazis, hatte auch keine so große Begeisterung für die Moderne. Die Chance war die, dass diese Kommission eben keine Liste machte. Das heißt, sie hat nur gesagt, wir wählen aus. Und der Kommission wurden die Sachen sehr, sehr schnell vorgelegt, sodass sie eigentlich überfordert war. Und dann war sie weg. Dann war auch Wochenende dazwischen. Also die kamen an einem Freitag, haben ausgesucht, einen Stapel gemacht und waren weg. In der Zwischenzeit, an dem Wochenende und auch danach, weil die Sachen einfach nicht abgeholt wurden, konnte Willi Kurth nun eben sagen, okay, ich sehe schon, hier sind ganz viele Beckmann-Werke. Naja, Beckmann, wir können das nicht verhindern, aber wir tauschen aus. Wir nehmen Landschaften rein und geben starke figurative Bilder raus und sichern wir für uns. Das heißt, figurative, farbige Arbeiten.
Warum fand er die wichtiger?
Das war so, er hat überlegt, was ist für einen Künstler repräsentativer von der Qualität und auch von den Themen her. Und so sagte er sich, das kann man ein bisschen belegen durch das, was eben da ist, Künstlerporträts, die Porträts wichtiger Künstlerfreunde, szenische Darstellungen, das hat eher Vorrang vor, sagen wir mal, kleineren Gelegenheitsarbeiten oder vielleicht spannungslosen Landschaftsradierungen und Drucken. Er hat dann für sich ganz schnell eine Auswahl treffen müssen, aber er kannte ja die Sammlung, das war der Pluspunkt. Er kannte die Kommission kannte die überhaupt nicht. Die haben auch letztendlich, muss man ehrlich sagen, sich schlecht vorbereitet, waren schlecht organisiert, Gott sei Dank. Also das spielt ihm in die Karten.
Und also dann hat Willi Kurth die ausgetauscht. Und was hat er denn dann mit ihnen gemacht? Und wie hat er geschafft, dann die quasi zurückgehaltenen und versteckten Werke dann auch vor seinem Direktor zu verstecken? Und wohin hat er sie gebracht?
Ja, das ist wirklich eigentlich unglaubliches Glück bei diesem Wagemut. Er hatte also einen jungen Assistenten dabei, der ihm geholfen hat bei der ganzen Sache, der aber auch danach geschwiegen hat wie ein Grab. Das muss man sagen, das hat also bis in die Nachkriegszeit hier nichts gesagt. Der Direktor hat sich meines Erachtens, obwohl er seinem Mitarbeiter gegenüber feindlich gegenübergestellt war, nicht so stark da reingeklemmt. Das Wochenende kam wohl dazwischen, wie gesagt, und dann wurden die Sachen versteckt. Das Museum war damals noch im neuen Museum, also unser Haus. Und man hat die Depoträume, da ist er hingegangen, hat dann einfach zwischen den Kästen sind so Sammelmappen für Drucke, zwischen den Kästen, sagen wir mal für Rembrandt oder den Kästen für Raphael, hat er einfach in diese Kästen hinein, also zwischen einen Stoß anderer Werke, einfach moderne Werke reingetan. Das weiß man deswegen, weil nach dem Krieg plötzlich, als das Ganze noch im Osten der Berlins war, plötzlich sagten die Kollegen, oh Moment, warum ist denn jetzt zwischen dem Rembrandt plötzlich ein Picasso? Das tauchte so schrittweise auf, blieb einfach versteckt über den Krieg hinaus.
Mhm. Was war denn Willi Kurth für ein Mann?
Willi Kurth war, glaube ich, ein sehr, sehr engagierter, auch museumspädagogisch-politischer Mensch. Also er war sicherlich eher links eingestellt, aber nicht irgendwie im Sinne eines Kommunismus, aber links politisch kritisch. Und er hat zum Beispiel parallel zu seinem Job hier am Museum auch Bildungsarbeit gemacht, in einer Art Volkshochschule gearbeitet, hat versucht, ja, das Bürgertum oder auch die Gesellschaft eigentlich eher, also eher so die einfache Gesellschaft mitzunehmen, für die Kunst zu begeistern. Und er hat natürlich vieles auch gesammelt. Er hat angefangen in den 20er Jahren, hat er den Job bekommen, 24, hat viele Werke gesammelt, bis in die 30er Jahre, bis in die Zeit des NS. Und kannte die Sammlung natürlich und wollte sicherlich auch das retten, was er mit viel Mühe und Engagement hinter dem Rücken seines Direktors auch schon gekauft hatte, dass das nicht auch komplett alles verloren geht, weil er auch den Künstlern, Käthe Kollwitz zum Beispiel, auch menschlich in ihrer sozialen, politischen Haltung sehr, sehr nahe war. Und Kirchner, dieser existenziellen Figur, auch sehr nahe war. Und das, er wollte wohl seine eigenen Babys retten, salopp gesagt. Und das Profil der Sammlung für die Moderne.
Aber er hat das dann also bis in die Nachkriegszeit zwischen den Rembrandts und Raffaels versteckt. Und da hat er es dann selber wieder rausgeholt? Oder haben das dann wirklich, weil er selber ist, glaube ich, 1963 gestorben, haben das dann die Mitarbeiter, die nächsten Mitarbeiter im Museum dann nach und nach gefunden?
So kann man sagen, er ist nach dem Zweiten Weltkrieg im Osten Deutschlands, dann in Potsdam, Direktor der Schlösser und Gärten geworden, hat also eine ganz andere Karriere gemacht, war Hochschulprofessor. Das kann sogar sein, dass es ehrlich gesagt zu Lebzeiten noch passierte, sehr wahrscheinlich sogar in den 50er Jahren. Aber er hat ja geschwiegen. Das heißt, er hatte nie gesagt, ja klar, das war ich. Man darf nicht vergessen, das ist das Verrückte, dass die moderne Kunst, die abstrakte Kunst eines Kandinsky, galt in der DDR in den 50er Jahren als formalistisch, als bürgerlich dekadent. Das heißt, sie war wieder geächtet. Und da hat er natürlich dann auch keine Lust gehabt, auf diese Sachen nochmal hinzuweisen, zumal auch in ganz anderer Tätigkeit denkmalpflegerisch als Museums- oder als Direktor der Schlösser und Gärten aktiv war.
Und auf seinen Grabstein soll er Studenten gesagt haben, soll man schreiben, auf mein Grab schreibt einmal nicht, was ich getan, sondern was ich verhindert habe. Stimmt das?
Auf dem Grabstein stand es zwar nachher nicht, aber tatsächlich ist dieser Satz so überliefert. Man kann diesen Satz unbedingt beziehen auf diese Heldentat, diese mutige Heldentat, die ihn den Job mindestens hätte kosten können, aber natürlich auch vielleicht auf denkmalpflegerische Maßnahmen bei den Schlössern und Gärten. Also es ist zweigleisig zu sehen. Auch da hat er, glaube ich, sehr viel gekämpft und sich eingesetzt für den Erhalt. Aber natürlich hat es eine besondere Bedeutung und eine besondere Kraft im Hinblick auf das, was er 37 geleistet hat.
War so etwas, so eine Held im Museum ein Einzelfall oder haben das Mitarbeiter in anderen Museen auch getan?
Es gibt Beispiele an anderen Häusern, wo Ähnliches gemacht wurde, in diesem Umfang jedoch nicht. Und man muss bedenken, dass zum Beispiel auch viele engagierte, kritische Museumsforscher, gerade wenn sie jüdischer Herkunft waren, schon in den Jahren vorher, nach 1933, 34, aus dem Dienst entfernt wurden. Das ging bei Willi Kurt, der Beamter war, Gott sei Dank nicht, obwohl sein Chef sehr, sehr früh Versuche machte, ihn irgendwo anzuschwärzen oder auch irgendwo loszuwerden. Aber das war letztendlich beamtenrechtlich nicht möglich.
Andreas Schalhorn vom Berliner Kupferstichkabinett über die Ausstellung, die morgen dort eröffnet wird. Meisterwerke, die geretteten Meisterwerke von Kirchner bis Picasso, ab morgen zu sehen. Mehr Lebensfreude ist doch immer gut. Das Deutsche Hygienemuseum ist aber auch schon zufrieden mit einem Teil von Lebensfreude. Damit ist nicht das Gefühl gemeint, sondern ein großes Wandgemälde von einem der bekanntesten Maler Deutschlands, von Gerd Richter. Das hatte der 1956 an die Wand des Foyers des Deutschen Hygienemuseums gemalt. Es wurde Ende der 70er überstrichen und jetzt wieder freigelegt. Teilweise. Mehr von Alexander Moritz.
Eine Frau im weißen Badeanzug, die sich aus dem Wasser steigend einen Mantel umlegt. Eine Anleihe bei Manets Frühstück im Grünen. Sie ist schon zu sehen in einem der zwei schmalen Streifen des Wandgemäldes, die bisher freigelegt sind. 1956 gestaltete Gerhard Richter damit eine ganze Wand eines Treppenhausfoyers im Dresdner Hygienemuseum. In den kommenden Monaten soll ein Teil davon wieder sichtbar werden. Der erste Anblick war ein besonderer Moment, selbst für Kenner von Gerhard Richter.
Weil wir ja die Farbe auch nicht kannten und dann die Art des Auftrages, weil das auch bisher bei den Fotos nicht zu sehen war. Also von daher bin ich positiv überrascht und wirklich erfreut, das sehen zu können.
Dietmar Elger leitet das Gerhard-Richter-Archiv der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Lebensfreude ist der Titel, unter dem Richter mit, wie wir nun wissen, matten Farben die idealisierte Paarbeziehung unter den Vorzeichen des Arbeiter- und Bauernstaates darstellte. Auf 62 Quadratmetern malte er Lebensstationen eines Liebespaars, vom ersten Kuss bis zur Familiengründung, Kinderspielen, im Hintergrund Traktor und Fabriken.
Das ist nicht zu vergleichen mit dem eigentlichen Richter, wie wir ihn jetzt kennen, seit 1962, als er sein offizielles, jetzt gültiges Werk geschaffen hat. und was er auch ganz klar von seinem Frühwerk abtrennt. Er hat es immer anerkannt, dass es das gibt, aber er hat es nie zu seinem eigentlichen Werk gezählt, weil es auch sehr anders entstanden ist, eben unter diesen anderen Umständen.
Wandgemälde entsprachen in der DDR der Vorstellung von Kunst als öffentlichem Gut. Die Künstler sollten sich am Wiederaufbau des jungen Staates beteiligen.
Das Bild war Richters Diplomarbeit. Er hatte Glück, dass er das an so einem guten Ort hat ausführen können. Also, dass er das an einem öffentlichen Ort in einem Museum hat machen können, das war schon hervorgehoben und das war schon was Besonderes.
Im März 1961, wenige Monate vor dem Bau der Berliner Mauer, floh Richter nach Westdeutschland. Sein Werk ließ er zurück, trug es später rituell zu Grabe. 1979 wurde die Lebensfreude in Dresden überstrichen, ebenso wie zwei weitere Wandgemälde Richters. Der studentischen Arbeit sei keine künstlerische Bedeutung beizumessen, heißt es im Vermerk des Denkmalinstituts. Auch Richters sogenannte Republikflucht wird erwähnt. Über 40 Jahre später muss sich Restaurator Albrecht Körber durch mehr als 10 Farbschichten arbeiten. Das Gemälde ist fragil. Übliche Methoden wie das Abkratzen mit einem Spatel oder das Erwärmen oben liegender Farbschichten funktionieren hier nicht. Stattdessen nutzt Körber ein spezielles Gemisch aus Lösungsmitteln.
Also da oben sieht man, dass diese Felder, ja, 5x10 cm große Felder, streichen wir ein und dann quellen die aufliegenden Schichten auf. Und dann kann man wirklich mit einem Knetspatel, kann man das wirklich abschaben. Nicht mit Metall, sondern wirklich mit Plaste. Idealerweise kann man es sogar abziehen.
Vorbeikommende können die Arbeit durch eine Scheibe verfolgen. Der Arbeitsbereich selbst ist eingehaust zum Schutz gegen die giftigen Dämpfe der Lösemittel.
Deswegen haben wir hier auch so eine riesen Absauganlage dann gebaut. Also die Luft wird im Raum 10-mal in der Stunde ausgetauscht und wir haben zusätzlich noch Spotabsaugung und wir arbeiten auch noch mit Gasmasken am Ende.
220.000 Euro kostet der aufwendige Prozess, finanziert aus privaten Stiftungsgeldern. Möglicherweise auch ein Grund, wieso das Gemälde nicht vollständig restauriert wird. Stattdessen soll nur etwa ein Sechstel auf dem mittleren Teil der Wand wieder freigelegt werden, erklärt die Direktorin des Hygienemuseums Iris Edenheiser.
Das Spannende an diesem Gemälde ist ja gar nicht so sehr dieser große Originalzustand, sondern ist tatsächlich auch der Umgang damit und der Fakt, dass es übermalt wurde und die spätere Behandlung des Gemäldes. Insofern steht es auch exemplarisch eben für diese Zeitläufe, die über das Haus gegangen sind. Und es ist mir wichtig, dass man die auch sieht bei dem, was wir dann hier präsentieren. Insofern keine Offenlegung des ganzen Gemäldes, sondern eben eine Teilfreilegung, um wirklich über diese Schichtung auch sprechen zu können.
Gerhard Richter selbst, der kommende Woche 92 Jahre alt wird, ist bei der Freilegung seines Werks nicht dabei. Anders als bei früheren Versuchen ist er inzwischen aber damit einverstanden. Zum Glück des künftigen Museumspublikums. 1956 brachte ihm das Gemälde die Note sehr gut ein.
Alexander Moritz über Gerhard Richters Diplomarbeitsgemälde. Das war gestern. Und an morgen geknibbelt hat Tobias Wenzel schon mal. Er hat die Feuilletons gelesen und sagt Ihnen, was drin steht in der Kulturpresseschau.
Ich habe mich im Laufe der letzten Jahre nicht sehr verändert. Mein Heimatland dagegen ist weit gereist. Vom 21. Jahrhundert direkt ins Mittelalter. Das sagt der russisch-schweizerische Schriftsteller Michael Schischkin in einem Interview, das zuerst in einer polnischen Tageszeitung erschienen und nun in der Welt zu lesen ist. Schischkin war zuletzt vor 10 Jahren in Russland, auf der Buchmesse von Krasnojarsk. »Ich sagte mir, nie wieder«, erzählt Schischkin. »In Europa fragten mich alle, was in Russland los sei, warum der Krieg mit der Ukraine. Wie ist das möglich? Und in Krasnojarsk? Schweigen.« Ich war die einzige Person, die von der Bühne aus über diese große Tragödie sprach. Dieses Schweigen war demütigend für alle, Zuhörer, Schriftsteller, Leser. Es zeigt sich nun bei den Demonstrationen, dass die angeblich schweigende Mehrheit nicht mehr schweigt, schreibt der Journalist und ehemalige Richter Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung und meint natürlich nicht Russland, sondern Deutschland und den dortigen Protest gegen das rechtsextreme Gebaren der AfD. Es geht jetzt um den Mut zur Intoleranz denen gegenüber, die die Freiheiten des Grundgesetzes in Anspruch nehmen, um dem Geist des Grundgesetzes das Licht auszublasen. Diesen Feinden des Grundgesetzes muss man mit den Mitteln des Grundgesetzes das politische Licht ausblasen. Nicht irgendwann, sondern jetzt, zur 75-Jahr-Feier der Verfassung, schreibt Prantl. Wenn man das jetzt nicht tut, in einer Zeit höchster Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Mehr noch, es ist fast eine Art Hochverrat durch Unterlassen. Dann kann man die Instrumente der wehrhaften Demokratie auch entsorgen. Dann kann man die einschlägigen Artikel aus dem Grundgesetz streichen. Die Demonstrationen allein würden aber nicht reichen. Sie bräuchten ein rechtsstaatliches Echo. Prantl fordert, Anträge zum Verbot der AfD und zur Aberkennung der Wählbarkeit von, Zitat, Neonazis wie Björn Höcke zu stellen. Heribert Prantl interpretiert das so in der SZ. Die einschlägigen Anträge sind die Geschenke der Antragsberechtigten ans Grundgesetz zum 75. Geburtstag. Hoffnungsvolles findet sich überhaupt im Feuilleton vom Freitag. Selbst mit Blick auf den Ort, den man zurzeit wohl am wenigsten mit Hoffnung verbindet, den Nahen Osten. Der Gründer des Staates Israel, David Ben-Gurion, habe 1956 gesagt, er glaube nicht, dass sich die Araber jemals mit dem jüdischen Staat abfinden würden, schreibt der deutsch-israelische Historiker Dan Diener in der Frankfurter Allgemeinen. Dabei habe Ben-Gurion an die Legitimation Israels durch die Bibel und durch den Holocaust gedacht. Tragen die Araber hierfür Verantwortung? Möge doch Deutschland den Juden einen Staat gewähren, so die Araber. So gibt Diener Ben-Gurion wieder. Der Historiker Diener glaubt aber, dass die Araber eine dritte Form der Legitimation Israels im Nahen Osten viel eher akzeptierten, nämlich die Legitimation aufgrund von Geburt. Die Israelis werden verstehen lernen, dass die Palästinenser zum Land gehören und auch nicht vorhaben, sich aus diesem zu verabschieden, schreibt Diener weiter in der FAZ. Und die Palästinenser werden verstehen lernen, dass die jüdischen Israelis im Lande keine wildfremden Besucher sind, die irgendwann von dannen ziehen werden, sondern durch Gebürtigkeit, durch Natalität nobilierte Indigene. Zum Schluss noch etwas von einer der wirksamsten Quellen der Hoffnung, dem Humor. Viele, vor allem ältere Menschen, haben Probleme mit dem soeben eingeführten E-Rezept, schreibt Hans Zippert noch ernst in der Welt, um dann satirisch abzuheben. Selbst wenn der Umgang mit dem elektronischen Rezept keine Schwierigkeiten bereitet, hat kaum jemand einen 3D-Drucker zu Hause, um sich Tabletten oder Zäpfchen dort auszudrucken.
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Gute Nacht.